Und jetzt geht's weiter mit Michael Kesper, Free Software Foundation Europe. Hallo, Michael.
Ja, hallo, liebes Radio.
Ne, das war er noch nicht. Bist du da?
Hallo?
Hört man ihn? Ja, ich höre ihn nicht. Gut, dann vielleicht ein bisschen oben lauter drehen am Eingangs, ja, ganz oben. Ah, der hat's schon der rote, der ist schon offen. Okay. Gut. Michael, du bist von der Free Software Foundation Europe. Ihr kümmert euch um die Rechte der freien Software, kann man das so sagen?
Also als Free Software Foundation Europe kümmern wir uns darum, dass die Rahmenbedingungen in gesellschaftlicher und politischer Hinsicht für freie Software bestehen bleiben und aufrechterhalten werden. Also wir setzen uns dafür ein, dass jeder zu jedem Zweck freie Software benutzen kann und dass dieses Ökosystem freie Software am Laufen bleibt.
Ah, und wie sieht das genau aus? Was könnt ihr denn da am Ökosystem beeinflussen? Macht ihr dort biologischen Anbau oder wie sieht das aus? Also ihr helft den Entwicklern, sich gesund zu ernähren, oder wie kann man sich das vorstellen?
Eher würde ich sagen, wir bringen freie Software ins Gespräch, wir koordinieren, dass sich Leute miteinander austauschen. Wir betreiben also ein Netzwerk, wo technische und rechtliche Aspekte besprochen werden. Also in dem sind einige Anwälte aktiv, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir setzen uns dafür ein, eben das möglichst in der Öffentlichkeit, also in Ministerien und so weiter, haben wir auch einige Ansprechpartner, die das auch voranbringen. Also dass dort möglichst freie Software eingesetzt wird.
Ah, also ihr treibt euch in der Politik rum und werbt bei öffentlichen Einrichtungen, vielleicht auch bei den öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten dafür, dass dort freie Software in deren Betrieb eingesetzt wird.
Ja, in allen Bereichen, also auch in der Wirtschaft. Dass freie Software eingesetzt wird, dass es eben möglich ist, nur freie Software zu verwenden.
Dazu gibt es natürlich viele Hindernisse. Was ist euer Haupthindernis? Sind es die Firmen, die mit Software Geld verdienen, oder darf man trotzdem auch mit freier Software sein Geld verdienen?
Selbstverständlich darf man mit freier Software Geld verdienen.
Woran liegt es jetzt, dass die freie Software so frei ist, wie ihr euch das wünscht?
Also, wie meinst du es jetzt?
Naja, frei kann ja heißen, frei von Bezahlung. Wir haben vorhin mal gesprochen, ich brauche eigentlich keinen freien Webbrowser, weil die Webbrowser sind eh kostenlos. Und ich brauche auch keine Alternative zum Acrobat Reader, um ein PDF zu lesen, weil den Acrobat Reader kriege ich überall kostenlos und so weiter.
Ja, also wenn wir von freier Software sprechen, dann meinen wir damit, dass sie mir eben als Benutzer vier Freiheiten bietet. Nämlich, ich darf die erstmal benutzen, für was ich will. Ja? Also nicht, dass es eine Software ist, die mir jetzt vorschreibt, nach 30 Tagen muss sie jetzt aber irgendeine Lizenz erwerben oder du darfst sie nur jetzt privat einsetzen oder nur für irgendeine Art von Zweck, sondern ich muss erstmal die so verwenden dürfen, wie ich das möchte. Dann die zweite Freiheit ist, dass ich auch nachschauen darf, wie arbeitet diese Software. Und dafür brauche ich eigentlich in aller Regel den Source Code. Die dritte Sache ist dann, ich darf diese Software auch weitergeben. Also es gibt zum Beispiel verschiedene Software, die darf ich zwar für mich runterladen, aber ich darf nicht, wenn ich jetzt dieses Programm runtergeladen habe, darf ich das nicht dir weitergeben. Also gegen sowas sprechen wir uns ganz klar aus. Also wenn wir von der freien Software sprechen, dann erlaubt ihr mir auch, dass ich diese Software dir weitergebe. Und auch wenn ich diese Software verändert habe, dann darf ich die auch weitergeben. Also das Recht, die Software zu verändern, ist ein ganz kritischer Punkt auch da drin.
Da haben wir den Punkt, ich darf reinschauen, wie die Software funktioniert. Ich sag mal, 99,9% der Benutzer haben ja gar nicht mal die Fähigkeiten, reinzuschauen, wie es funktioniert. Interessiert eigentlich sehr wenig Leute. Ne? Das mit dem Benutzen in Gänze, das finde ich also fair, ne? Weil ich sage, okay, die Software möchte ich auch nach 30 Tagen benutzen, die möchte ich aber auch in meiner kleinen Firma, in meinem selbstständigen oder freien, in meiner freien Unternehmung benutzen, was mir ja bei vielen Sachen verwehrt wird. Also wird gesagt, für den Privaten, wie du schon gesagt hast, im privaten Bereich alles kein Problem, aber sobald ich damit in einer Firma arbeite, müsste ich eine Lizenz erwerben. Das finde ich auch fair, wenn man sagt, okay, es gibt auch kostenfreie oder freie Software für Firmen. Gerade ja, also, wenn man anfängt, wenn man eine kleine Firma ist, braucht man das ja sicherlich. Die andere Frage ist ja immer, wie finanziert sich die ganze Sache? Immer überall freie Software bei ganz großen, schwierigen Projekten ist es ja nicht unbedingt einfach und man kann es nicht nach der Arbeit machen. Man muss ja irgendwie da dann Geld dafür bezahlen.
Also das Argument kann man schon mal daran widerlegen. Also solche großen Projekte wie zum Beispiel der GCC-Compiler oder der Linux-Kernel, die werden als freie Software entwickelt und die werden in der Industrie eingesetzt. Also die sind, das Argument halte ich für nicht stichhaltig.
Ja, es geht nicht um Projekte, die weltweit Anwendung finden, die ganz viele Firmen auch dann, die sich daran beteiligen, an der Entwicklung, indem sie halt diesen Freitag an bestimmte Programmierer abgeben, die dann an freien Projekten mitarbeiten, was ihnen ja wieder zugute kommt, sondern es geht um Projekte für kleine und mittelständische Unternehmen, die sehr speziell sind. Ne?
Also solche Software, die wird es immer geben, klar, aber das ist ja eine Software, die entwickelt jetzt, die ist jetzt maßgeschneidert, genau. Sozusagen.
Also sowas kann man meiner Meinung nach gar nicht frei machen.
Warum nicht? Also in dem Fall läuft es ja so, ich vergebe als Firma einen Auftrag und warum soll ich da nicht auch reinschreiben können, ihr gebt mir das aber als freie Software. Ich zahle euch natürlich die Entwicklungskosten, aber ich kann das weiterentwickeln, so wie ich das möchte. Weil oftmals ist ja zum Planungszeitpunkt dann doch noch nicht ganz abzusehen, was die Software später noch können soll.
Aha, da kommen wir also zu dem Punkt, wie das funktionieren könnte. Jemand lässt sich eine auf ihn zugeschneiderte Software anfertigen, natürlich gegen die entsprechenden Lohnkosten, und implementiert gleich in dem Auftrag, es soll aber eine freie Software bleiben. Also die Entwickler müssen dann auch schon in der Entwicklung darauf achten, dass sie auch Werkzeuge benutzen, die frei sind. Oder wie sieht das dann aus?
Ja, das wäre natürlich vorteilhaft, weil ansonsten bin ich ja wieder von irgendeiner unfreien Software abhängig. Wenn ich jetzt einen unfreien Compiler verwenden muss oder so, dann schränkt mich das natürlich schon sehr ein. Ein Aspekt,
wir waren jetzt also bei spezieller Software, aber im Prinzip ist es ja so, die Hauptanwendungen sind die Anwendungen, die in der Masse irgendwo liegen, also auf jedem Rechner zu Hause, in jeder Firma, und wir hatten ja da vorhin schon mal im Vorgespräch gesprochen über zum Beispiel Alternativen, um einen PDF-File anzugucken. Oder um überhaupt Alternativen in den Dokumenten. Da gibt es ja das Open-Document-Format. Und jetzt gibt es ja aber auch noch eine Parallele, die zertifiziert wurde, aber die keine freie Software ist und auch ein ISO-Standard geworden ist von der Firma Microsoft. Wie steht ihr dazu, dass jetzt zwei Standards plötzlich existieren?
Also das halten wir natürlich für sehr schlecht. Wenn man zwei Standards absegnet, die dieselbe Sache erfüllen, das kann ja nur kontraproduktiv sein.
Warum? Warum ist das kontraproduktiv?
Also ein Standard heißt einfach, dass es einen Weg gibt, eine Sache zu tun. Und wenn ich zwei Standards habe, dann gibt es auf einmal zwei Wege, eine Sache zu tun.
Aber es führen nochmal viele tausend Wege nach oben.
Ja, aber dann brauche ich keine Standards. Also der Sinn von Standards ist ja gerade der, dass es nur einen Weg gibt, wie ich es tue. Und dann noch einen zweiten einzuführen, das ist völliger Blödsinn.
Aber die Welt lebt ja seit Jahrhunderten mittlerweile damit, oder jetzt ja, dass man hier die Längenmaße in Kilometern abrechnet und in englischsprachigen Raum in Meilen, und es funktioniert auch nebeneinander. Also die einen nehmen das eine, weil sie es gut finden und weil es traditionell so ist, und die anderen nehmen das andere. Warum soll es nicht da auch mehrere Möglichkeiten geben? Und das ist auch so, also Standardmeilen.
In diesem Beispiel hat sich ja die ISO für einen Standard entschieden, nämlich einfach das metrische System und nicht irgendwelche gewachsenen Sachen. Da waren sie konsequent, aber in dem Fall waren sie einfach inkonsequent, indem sie zwei Standards zugelassen haben. Das sorgt nur für Verwirrung und bringt niemandem einen Vorteil, außer vielleicht jetzt Microsoft in dem Fall.
In dem Fall, ja. Also ja. Könnte man sich vorstellen, dass das vielleicht gar keine so freie Entscheidung der ISO ist, oder wie soll man dazu sagen?
Ja, also das ist jetzt natürlich ein Spezialthema, dieses Zertifizierungsverfahren des Office Open XML, das war natürlich eine haarsträubende Geschichte, wo also ganz klar auch offensichtlich gegen die eigenen Richtlinien verstoßen wurde. Ich glaube, dass trotz all dieser Versuche Microsoft dann nicht so erfolgreich war, wie sie ursprünglich wollten. Aber trotzdem ist das ganze Thema offene Standards natürlich eine sehr spannende Sache. Wir setzen uns ja dafür ein, dass ich mit Fire Software möglichst alles machen kann. Also zum Beispiel drängen wir darauf, dass Fernsehsender zum Beispiel ihr Online-Angebot in freier Software, also mit freier Software abspielbar machen.
Ja.
Was leider oft nicht der Fall ist.
Nein, das ist für mich auch noch ein Thema, warum ich zum Beispiel für neumodische Empfangsgeräte keine Gebühr bezahlen will, weil man mich zwingt, diese Inhalte, die dort angeboten werden, mit proprietären Systemen abspielen zu müssen. Also man zwingt mich, ein Geld zu bezahlen, ja, für etwas, was ich dann wiederum nur empfangen kann, wenn ich wiederum mich verdinge an Firmen, an die ich mich gar nicht binden möchte. Ich kann es ja nicht frei abspielen. Könntest du vorstellen, dass es rechtlich möglich ist, sich so dagegen durchzusetzen? Weil
kann ich mir durchaus vorstellen. Also da bin ich jetzt nicht der Experte, aber da lassen sich bestimmt Wege finden, wie man das Ganze gestaltet.
Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt an der ganzen Sache, dass sie zwar uns einerseits von der GIZ her verpflichten, dafür Geld zu bezahlen, andererseits aber keine freien Angebote haben. Die sind ja nicht frei im hundertprozentigen Sinne.
Also das ist eine sehr unschöne Geschichte. Persönlich finde ich jetzt auch die GIZ nicht wirklich gelungen. Da muss man, denke ich, über Alternativen nachdenken.
Wird ja schon gemacht, aber dafür seid ihr nicht ganz so der Ansprechpartner.
Ist jetzt nicht ganz unser Kernthema. Das berührt uns natürlich immer wieder am Rande, weil gerade im Hinblick auf Patente oder Digital Restriction Management, was ja da sehr oft verwendet wird, wenn es jetzt um irgendwelche Inhalte geht, da wird halt, Digital Restriction Management ist grundsätzlich mit der Philosophie freier Software nicht vereinbar. Und da geht einfach noch zu viel in die falsche Richtung. Aber ich denke, das ist noch ein langer Weg. Aber da tut sich auch bestimmt noch einiges.
Gut, langer Weg. Was sind die nächsten Ziele, die ihr erreichen wollt? Wo seid ihr dran? Ihr arbeitet ja nun eng auch, denke ich, mit der Politik zusammen. Welche Politiker haben sich schon auf eure Seite geschlagen, beziehungsweise welche Ministerien gerade hier in Deutschland sind in der einen oder anderen Weise der freien Software nicht abgeneigt, beziehungsweise setzen sie sich schon ein? Da gibt es ja schon etwas.
Also im Rahmen der Open Document Kampagne hatte sich der Herr Steinmeier sehr für die Belange von freien Dokumenten und freier Software eingesetzt. Das begrüßen wir natürlich sehr. Es ist so, dass leider noch nicht alle Ministerien das als Schwerpunkt sehen. Dass nach meiner Hinsicht also dann oft nicht verstanden wird, dass ich mich als Staat nicht von einem Anbieter jetzt abhängig machen darf. Manche haben das aber schon verstanden. Also es kommen immer wieder positive Signale aus dem Bundesministerium für Wirtschaft. Das Auswärtige Amt ist da sehr kooperativ gewesen. Oder auch das Bundesamt für Sicherheit ist eigentlich bisher immer ein ganz guter Ansprechpartner gewesen. Aber da gibt es sicher noch Potenziale auch in anderen Bereichen.
Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Ihr seid ja Free Software Foundation Europe. In Europa gibt es da noch andere Länder, die die freie Software vielleicht schon etwas mehr einsetzen, beziehungsweise regelrechte Gesetze erlassen haben, die öffentlichen Einrichtungen verpflichten, zum Beispiel das Open Document Format anzuwenden?
Ja, also da waren meines Wissens nach die Niederländer, glaube ich, erstmal.
Also in Belgien ist es, glaube ich, Belgien, ab 2009 ja. Pflicht, Open Document Format einzusetzen. Also irgendwie so habe ich was gehört in der Richtung. Ja. Wie kommt das, dass dort sowas durchgesetzt werden kann und hier die Ministerien jeder einzeln sagen ja oder nein oder jein oder.
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist liegt vielleicht am Föderalismusgedanken, kann ich jetzt nicht so sagen. Also,
ja, also ihr müsst also sozusagen viel mehr Lobbymänner haben, die dann in jedes Ministerium einzeln gehen, und dort in Belgien ist es vielleicht so, man braucht nur eine Truppe, die an einem Punkt arbeitet.
Ja, das so. Ist eine denkbare Erklärung, ja.
Dass es hier so weit gestreut ist, ja. Okay, aber freie Software sind ja noch ganz andere Dinge. Freie Software heißt, wie ihr sagt, jeder kann es selbst verändern. Und dabei wird ja dann doch dem einen oder anderen Entwickler unterstellt, er würde das nicht frei machen. Also da gibt es ja nun oft genug Angriffe der Firmen, die sagen, ja, du hast gar keine freie Software benutzt, sondern, oder du hast sie gar nicht frei programmiert, sondern du hast Code von uns geklaut. Wie wir vorhin schon im anderen Interview hörten, es gibt ja diesen Streit zwischen SCO und Linux. Aber SCO hat sich ja nun fast selbst erledigt.
Naja gut, also SCO ist ein lächerliches Beispiel im Prinzip. Ne?
Ja, aber es gibt ja noch andere Angriffe von dieser Seite. Und die können bei euch Hilfe finden, wenn es...
Ja, also wir bieten da auf verschiedene Arten Hilfe an. Einmal arbeiten wir, wie schon erwähnt, mit diesem Netzwerk zusammen, wo also einige kompetente Anwälte drin sind, die sich also, nicht jeder Anwalt ist ja jetzt ein Spezialist, was rechtliche Belange von Software angeht. Und da sind aber einige drin vertreten, die sich schon in dieser Materie sehr gut auskennen.
Ja, es gibt ja dieses ganz wichtige Beispiel, dass man in einer Firma angestellt ist als Programmierer und in seiner Freizeit am Abend programmiert man für die Linux-Gemeinde oder für ein freies Softwareprojekt, aber man hat im Arbeitsvertrag stehen, dass alles, was von diesem Menschen in dieser Zeit, die er dort angestellt ist, aus seinem Gehirn entspringt, der Firma gehört. Ist das rechtens? Kann man sowas vertreten oder kann man den Leuten helfen, die so geknebelt werden?
Also ob das in Deutschland rechtens ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber da muss man sich natürlich, also das muss man prüfen, ob da Möglichkeiten bestehen. Also ich kann jetzt auch hier keine Rechtsberatung geben,
nein,
das ist ja in Deutschland nur ausschließlich Rechtsanwälten vorbehalten.
Ja.
Das ist ein Punkt, den wir immer wieder betonen müssen. Eine Sache, die wir jetzt zum Beispiel Projekten anbieten und wo es auch jetzt ein ganz konkretes, aktuelles Beispiel dazu gibt, ist, wir haben eine treuhänderische Lizenzvereinbarung ausgearbeitet und der aktuelle Fall ist jetzt, dass der Verein KDE e.V. Diese Lizenzvereinbarung übernommen hat. Das heißt, es besteht jetzt die Möglichkeit, wenn ich was zum KDE-Projekt beitrage, dass ich diese Vereinbarung unterschreibe und damit dem Verein die rechtlichen Möglichkeiten biete, diese Software, die ich jetzt beitrage, zu verteidigen, also im rechtlichen Sinne. Also gerade wenn jetzt irgendwelche Ansprüche von wegen Patent- oder Urheberrechtsverstößen vorliegen würden, dann könnte jetzt dieser KDE e.V. diese verteidigen, wenn ich diese Vereinbarung unterzeichne. Das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, weil es sich halt auch immer wieder gezeigt hat, dass einzelne Projekte, die jetzt keinen rechtlichen Hintergrund haben, dann halt auch schnell einknicken, wenn jetzt irgendwelche Ansprüche kommen, egal ob die jetzt berechtigt oder nicht berechtigt sind, wenn ich das so einfach auf den Tisch bekomme, ne, und entweder sie machen jetzt dies oder sie zahlen 100.000 Euro, dann sehe ich mich da halt als freier Softwareentwickler doch schnell verunsichert. Und dann ist es sehr wichtig, wenn ich so einen Background habe. Also ich kann nur jedem dann raten, sich möglichst schnell dann einen Anwalt zu suchen. Wir sind da dann auch, denke ich, gerne bereit, da zu vermitteln. Generell, wenn's Fragen zu Lizenzen gibt, wir haben also die Freedom Task Force, das ist ein Projekt von uns, wo wir halt einmal Lizenz, so Best Practices im Umgang mit Lizenzen verbreiten. Wir bieten auch Schulungen an oder eben, ich habe jetzt eine Frage zu Lizenzen allgemein, dann ist das eine gute Adresse, also ftf@fsfeurope.org.
Und da kriegt man Hilfe in Bezug auf Lizenzen.
Ja, genau.
Gut, ja. Also nicht nur, dass ihr eine Lobbyorganisation seid, ihr könnt auch konkrete Hilfe vermitteln, sagen wir so.
Genau.
Nicht geben unbedingt, aber vermitteln.
Vermitteln, ja. Das ist wohl der richtige Ausdruck, genau. Ja. Es gäbe auch für kleinere Projekte, wäre das vielleicht sinnvoll, die können auch diese Lizenzvereinbarung, also diese treuhänderische Lizenzvereinbarung an uns übertragen, also an den Verein FSFE e.V. Der KDE e.V. hatte das natürlich nicht nötig, weil die selbst eine eigene Struktur haben, wo die das abdecken können. Aber wenn es jetzt ein Projekt eben ohne einen Verein oder so gibt, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass man das also an den Verein FSFE e.V. überträgt.
Da gibt es dann die Frage hier aus dem Channel, sind denn diese Beratungen in Bezug auf diese Lizenzen bei euch kostenlos und oder kostet auch oder diese Übernahme der Lizenzen, der Rechte durch euch, ist die kostenfrei oder muss da das Projekt was dafür bezahlen bei euch?
Das ist meines Wissens kostenfrei. Also wir bieten aber auch Kurse an, die durchaus natürlich auch was kosten, wo eben Firmen sich zu Lizenzen beraten lassen können.
Aha, aber jetzt die Projekte, wenn die kommen, die würden erstmal in Bezug auf ihr anstehendes Problem bei euch eine kostenlose Beratung bekommen? Allerdings keine rechtliche Beratung.
Also wir dürfen keine Rechtsberatung machen, weil wir keine Rechtsanwälte sind.
Ihr müsst zu dem Rechtsanwalt gehen und der Rechtsanwalt ist sinnvollerweise nicht kostenlos, weil der hat seine Gebührenordnung.
Natürlich. Also das ist einfach so. Und da kommt auch keiner drum rum. Nee. Wir können halt sagen, wenn du jetzt eine allgemeine Frage hast, können wir halt so sagen, es ist im Normalfall so und so. Ja, aber wenn jetzt eine konkrete Anfrage kommt, das kann nur ein Rechtsanwalt letzten Endes klären.
Gut, also dieses andere System, dass kleine Projekte an euch diese Verantwortung abgeben, das würdet ihr für die Projekte in dem Falle kostenfrei machen?
Ja. Also meines Wissens nach haben das auch schon Projekte gemacht. Das erste, was das getan hat, war das Bacula-Projekt. Das ist eine Backup-Software. Und die haben sich einfach gesagt, wir wollen uns mit diesem rechtlichen Kram nicht auseinandersetzen. Wir sind voll auf damit beschäftigt, die Software zu entwickeln. Wir wollen uns nicht noch als Rechtsanwälte oder so fortbilden. Und deshalb kümmert ihr euch darum. Und dann ist es halt ein guter Schritt zu sagen, wenn irgendwelche rechtlichen Fragen sind, dann klärt ihr das bitte.
Und da ist auch die Verantwortlichkeit klar festgelegt. Also ihr könnt euch da auch nicht mehr aus der Verantwortung stehlen jetzt so zum Beispiel.
Nee, aus der Verantwortung stehlen können wir uns nicht. Es Und es ist meines Wissens da auch eine Klausel drin, dass wir also immer im Sinne... Ja, also dass wir jetzt nicht dieses Projekt hintergehen, sozusagen, sondern das ist schon eine faire Sache.
Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ihr wisst ja gar nicht, was sie da tun. Wenn die wirklich auch unwissentlich irgendwelche Rechte verletzen, dann müsst ihr über das Projekt auch inhaltlich viel Erfahrung haben. Ihr müsst ja eigentlich intensiv informiert werden, was passiert da, was wird da weiterentwickelt und oder wie läuft das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass der eine die Rechte vertritt und der andere macht, ne?
Das ist ja doch, warum nicht? Also es ist natürlich so, Entwickler können sich dadurch natürlich auch nicht um ihre Verantwortung letzten Endes drücken, aber es ist einfach so, dass sie einen Ansprechpartner haben. So, der sich erstmal darum kümmert.
Und okay, also kann man das vergleichen mit die Geldeintreiber, die schreiben immer schöne Mahnungen an meine Kunden, dass doch der Kunde bezahlen muss und wenn er im Endeffekt dann nicht bezahlt, dann muss ich mich wieder darum kümmern, um einen Rechtsanwalt bezahlen, der ihn verklagt und die Gerichtskosten habe ich auch selbst zu tragen. Das ist dann halt so. Ihr kümmert euch im Anfang darum, aber wenn es dann zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt, dann könnt ihr das Geld nicht dafür bezahlen. Oder bezahlt ihr dann den Rechtsanwalt und die Gerichtskosten, wenn es soweit kommt?
Nee, das können wir, glaube ich, nicht leisten. Also, aber das geht jetzt zu sehr ins Detail.
Wenn sich ein Projekt
dafür interessiert, dann sollte es uns einfach nochmal ansprechen. Nochmal an die FTF schreiben und dann werden diese Fragen sicherlich im Detail geklärt werden können. Ich denke, jedes Projekt hat da auch ein bisschen andere Ansprüche. Also in Deutschland werden ja gerade auch so Projekte wie Sicherheitstools werden ja geradezu kriminalisiert.
Ja.
Die haben dann sicher nochmal ganz andere Ansprüche. Es geht zunächst mal um Lizenzen. Es geht also um die lizenzrechtliche Seite. Darum würden wir uns also kümmern.
Ja, was ich eigentlich damit sagen wollte oder herausstellen wollte, war, dass ich jetzt die Projekte nicht auf die faule Haut legen können. Ach, ich habe ja meine rechtlichen Sachen an die FSFE abgegeben. Jetzt brauche ich mich darum überhaupt nicht mehr kümmern. Natürlich muss ich immer noch sehen, dass ich freie Software auch wirklich frei programmiere. Das sollte schon die Voraussetzung sein. Ich kann dann nicht sagen, okay, dann klaue ich mir da was und da was.
Nee,
und,
klar, das geht natürlich nicht.
Meine Rechte vertritt schon die FSFE.
Nee, also das So funktioniert es sicherlich
nicht. So funktioniert es sicherlich nicht.
Nein.
Also man kann sich schon Unterstützung holen, aber man hat keinen Freibrief.
Nein, klar. Das.
Man sollte nicht zu hohe Erwartungen daran stellen. Sein Recht muss man immer noch selbst verteidigen in Deutschland. Das wird wohl auch auf absehbare Zeit so bleiben. Gut, Michael, ich danke dir für dein Kommen und für das ausführliche Gespräch. Jetzt sind wir bei einer halben Stunde, das reicht, denke ich, jetzt über dieses Thema zu sprechen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren nächsten Aktionen. Gibt es denn Aktionen, die ihr in der nächsten Zeit macht? Ich habe da sowas gehört.
Also, wir haben vor, wir haben ja auch einige Fellows, die uns unterstützen, und wir glauben, dass es, dass sich da mit bestimmten Anzeigeprogrammen für bestimmte Dateien, die immer wieder beworben werden, dass wir da einiges machen können. Mehr will ich jetzt an der Stelle noch nicht verraten. Das wird in den nächsten Wochen dann kommen.
Auch publikumswirksam in den entscheidenden Medien dann irgendwie
genau,
vermittelt werden.
Auf den also üblichen,
die üblichen Wegen.
Ja, also wer schauen möchte, was wir machen, unsere aktuellen News sind eigentlich immer auf sffeurope.org zu sehen, wo wir einmal im Monat einen Newsletter haben und auch halt aktuelle Themen immer erscheinen.
Ja, okay, also da wünsche ich euch viel Erfolg bei diesem Problem mit dem Dokumentenanzeigeprogramm, oder wie soll man sagen? Ja, ich bin gespannt, was das ist, was ihr da vorstellen werdet. Und verabschiede dich erstmal hier wieder an deinen Stand. Du hast bestimmt viele, oder habt ihr noch jemanden am Stand unten? Ja, bestimmt.
Ja, natürlich.
Hier. Okay, also viel Spaß auf der Messe. Bis morgen. Und tschüss.
Tschüss.